Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute in der Reihe mit Thomas Funk, Dr. Thomas Funk, Entschuldigung. Ich möchte es auf jeden
Kümmerwinkler.
Fall. Nein, 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 nein. Das ist schon wichtig. Und wir treffen uns heute zum fünften Mal und uns geht der Gesprächsstoff nicht aus. Thomas hat mich gerade gefragt, worüber sprechen wir denn jetzt heute? Und da habe ich gesagt, na, schauen wir doch einfach mal. Und nachdem die Technik gerade nicht ganz mit uns war, habe ich mir mein Kartendeck genommen, das jetzt ganz neu rausgekommen ist. Gleich mal ein bisschen Werbung machen. Und habe eine Karte gezogen, Thomas. Und ich habe sie dir gerade schon einfach gesagt, was ich gezogen habe. Weißt du es noch, was ich gerade gesagt habe, als das nicht so ganz lief mit der Technik? Welchen Satz habe ich gesagt?
Wenn es gerade richtig ist. Meinst
Nee?
du?
Nee? Anders? Macht nichts. Ich habe es ja auch wirklich nur so reingeworfen. Ich habe gesagt, was ist hier sonst noch möglich?
Genau.
Weißt du es noch? Ja, ich habe es gesagt, ne?
Ja, ich war so im Ringen mit der
Ja,
Technik.
genau. Und ich habe mir gedacht, also ich habe hier gewartet auf dich und dachte mir so, was mache ich jetzt? Und dann dachte ich, ich ziehe jetzt eine Karte und zum Thema, so, welche Frage könnte ich jetzt stellen? Wieso kommt er nicht? Was klappt hier nicht? Die Technik will wahrscheinlich nicht so wie wir. Und dann zog ich, was ist hier sonst noch möglich? Und die lese ich jetzt gleich mal vor, so zum Einstieg, weil. Das sind so geniale Lebensbegleiter. Ich merke das selber gerade. Ich mache das andauernd so. Die liegen hier auf meinem Schreibtisch. Und wenn irgendwie was gerade nicht so läuft oder ich denke, ach so, wie machen wir das denn jetzt? Dann ziehe ich mir direkt eine Karte und lese. Und ich finde es großartig. Es macht Spaß. Also, was ist hier sonst noch möglich? Dogmatische Antworten, begrenzte Sichtweisen. Jemand sagt dir, dass es nur so oder so geht. Lächle und stelle die Frage, was ist hier sonst noch möglich? Diese Frage öffnet Räume, wo vorher Wände waren. Sie hebt dich über Begrenzungen anderer hinaus. Du kannst sie laut aussprechen oder einfach innerlich stellen. Und plötzlich zeigt sich eine neue Tür auch deinem Gegenüber. Denn wenn du dich ausdehnst, wenn du deine Barrieren senkst, dann kaufst du dich nicht mehr in die Begrenzungen anderer ein, sondern bleibst in der Weite deiner Möglichkeiten. Und das ist sehr ansteckend. So viel zum Einstieg für heute. Thomas, wie geht's dir?
No, mir geht's gut. Und
Dein
ich muss sagen,
Semester hat wieder begonnen?
ja, ich habe gestern die zweite gehabt, ja. Aber gut, das ist Hegel, das versteht kein Mensch, das lasse ich mal aus. Nächste Woche kommt ein anderer dran, ja.
Okay, weil der so komplex ist.
Der ist sehr schwierig, ja.
Und macht er dir
Aber.
trotzdem Freude oder ist es so, wo du sagst, okay, da gehen wir halt einmal durch?
Naja, wenn der Professor, das war ein Professor aus Zürich, der hat gestern so als Gastredner in dieser Ringvorlesung gesprochen. Und da waren auch noch viele meines Alters drin. Und wenn der das übersetzt, was der da geschrieben hat, der Hegel, dann passt es eigentlich auch wieder auf die heutige Situation, ne? Wie soll ein Staat handeln, damit seine Bürger sich wahrhaftig und gut behandelt fühlen? Und was hat der Bürger für ein Widerstandsrecht, wenn die Führung nicht mehr vertrauenswürdig ist? Wenn man jetzt Hegel liest, dann versteht man das nicht, weil das die damalige Sprache ist. Aber wenn das jetzt einer, der sich mit dem beschäftigt und seine Mittel kennt, sozusagen, was Hegel meint, dann ist es wieder interessant. Und wenn man nach Hause geht, hat man trotzdem was mitgenommen. Deswegen geht man hin und liest nicht selber, weil sonst könnte man es nicht verstehen.
Ja, genau so. Thomas, nimm mich doch da mit. Ich finde das Thema gerade groß, also total ja, brisant und natürlich auch super aktuell. Ich höre mir auch ganz vieles im Moment dazu an. Magst du das teilen, was du mitgenommen hast, so aus seiner Sicht in der Interpretation auf unsere ja, staatliche Ordnung, wenn man so will?
Naja, der Bezug darauf aktualisiert vielleicht unser Podcast ein bisschen mehr, weil man wird jetzt zugedeckt mit diesen Nachrichten, wo man eigentlich einen Menschen erlebt, der uneingeschränkte Macht repräsentiert und damit eine in 80 Jahren friedliche Weltordnung langsam gefährdet. Ne? Und das ist dem hilflos zuzuschauen, ist, glaube ich, für jeden von uns schwierig. Sonst sagt man immer, ich kann ja eh nichts machen. Aber jetzt ist es schon schwierig. Und das ist schon was, was einen sehr aktuellen Bezug hat. Gut, unsere Gespräche jetzt, das ist halt so, das mit dir zu diskutieren, bewegt sich auf einem hohen Niveau und geht auch ziemlich in die Tiefe, was die Fragen zum Leben angeht. Aber es ist vielleicht nicht jeder jetzt so in der Lage, sich da hineinzubegeben und mit sich selbst kritisch zu sein. Deswegen ist der Bezug auf die jetzige Weltlage vielleicht auch ein aktuelles Thema.
Auf jeden Fall. Lass uns
Ja.
doch da gerne drüber sprechen. Ich finde es super.
Und weil das sind halt so Fragen, die man auch, wenn man jetzt dahin pilgert, nochmal als Rentner, immer sich stellt. Ne? Also für einen persönlich hat mein Leben bis jetzt Sinn gehabt, war das sinnvoll, was ich da gemacht habe? Oder wenn mich die Kollegen oder Kolleginnen fragen, was machst du hier als Rentner? Dann sage ich, naja, ich habe bis jetzt Medizin gemacht und jetzt habe ich gedacht, ich will jetzt mal was Gescheites studieren. Und da geht es halt drum, ne? Was sind es so für Fragen? Warum sind wir hier? Wo geht's hin? Und wie haben sich denn früher schon Menschen vor 200, 300 Jahren, sehr gescheite Leute, zum Beispiel mit Staat auseinandergesetzt und haben vieles geschrieben, was wir bis heute trotzdem nicht kapiert haben, ne? Und also in Vereinigungen wie in der UN, wo alle Völker an einem Tisch sitzen, 170 Nationen, und unterhalten sich, aber sie sind trotzdem machtlos, wenn Mächtige dieses nicht nachvollziehen wollen. Das ist ein großes Problem. Aber da rätselt die Menschheit seit der griechischen Philosophie, seit Jahrtausenden drüber. Aber unsere individuellen Möglichkeiten sind offensichtlich so, dass wir das nicht immer vollständig in die Praxis umsetzen können.
Ja, also zumindest unser Einflussbereich bezieht sich halt nicht darauf. Ich meine, wir können wählen oder nicht wählen, das ist unser Einflussbereich darauf und wir können uns ja in unseren Heimatorten politisch einsetzen. Aber viel mehr Einfluss können wir an der Stelle nicht nehmen. Und dennoch ist es, glaube ich, wichtig, dahin zu schauen und eine Meinung dazu zu haben und anderen Menschen auch zu helfen, sich zu klären. Denn irgendwo muss es ja die Menschen geben, die die AfD wählen. Also irgendjemand muss es ja machen, wenn die Prozentzahlen quasi täglich steigen. Und ich glaube, da braucht es ja Aufklärung und auch ja Konsequenzen im Sinne von, wir müssen hinschauen, was passiert, wenn wir das machen. Also was passiert da mit unserer demokratischen Ordnung? Und da ist Amerika ein wunderbares Beispiel dafür, wie man ganz geschickt, strategisch eine demokratische Ordnung von innen aushöhlen kann. Und wir alle schauen zu und merken, das ist alles nicht richtig. Das geht alles in eine verkehrte Richtung. Aber durch die Dramatik der Aktionen, die gebracht werden und eine toppt die nächste, gewöhnen wir uns wunderbar daran, dass es einfach jetzt so ist, wie es ist. Und ich glaube, da ist das Einzige, was wir wirklich machen können, darüber sprechen, eine Meinung haben, laut sein, und möglichst Menschen auch, ja, dazu anzuregen, das zu hinterfragen, was sie da tun. Also ich meine jetzt gerade wirklich ganz konkret die Menschen, die die AfD wählen.
Also wir sind ja so mit den letzten 80 Jahren seit dem Krieg, seit man halt gespürt hat, man braucht, damals hat das Wort niemand gekannt, aber damals war ja auch schon der Sinn darin, man braucht eine Globalisierung. Das, wovor wir früher Angst, wo wir jetzt Angst haben, war ja früher so, wir kriegen nur eine friedliche Weltordnung, wenn wir uns alle zusammensetzen. Und dann hat man diese UNO gegründet, die aber, ja, man sagt immer, der UN-Generalsekretär, der gibt seine humanen Nachrichten kund, aber es bleibt immer nur sprechen, weil die Mächtigen, die im Moment das Sagen haben und die Welt durcheinander bringen, darauf ja nicht hören. Obwohl er eigentlich für diese Länder, die da alle drin sitzen, spricht. Und das ist ein Problem. Und mit der Demokratie ist ja ähnlich. Man hat jetzt so das Gefühl, dass die Demokratie bisher aufgebaut worden ist. Und jetzt ergeben sich Umstände, dass Digital- oder Tech-Konzerne so mächtig werden, dass die Demokratie dagegen machtlos wird. Und dass wir durch diese Medien so beherrscht werden, dass unsere Meinung und auch unsere Informationen, die wir bekommen, so sind, dass sie auch unsere eigene demokratische Einstellung gefährden. Und
Ja.
das sieht man jetzt beim Wählen. Die Stimmen der AfD nehmen deswegen zu, weil das Wähler sind, die zum Wählen gehen, um etwas abzuschaffen, um gegen etwas zu protestieren, aber nicht um mit ihrer Stimme ein
Ja.
politisches Ziel zu verfolgen. Keine Zielsetzung, sondern da muss was weg. Protestwähler. Und
Ja.
das kann nicht zu einem guten demokratischen Ergebnis führen.
Nein, da sagst du was ganz Wahres. Also ich denke, ja, genauso ist das, dass es wirklich Protestwähler sind und das ist ja auch gut zu protestieren. Aber was natürlich dann, was dann passiert, wenn die an die Macht kommen, dann werden wir gewaltig merken, wie unsere demokratische Ordnung, glaube ich, wirklich nach und nach von innen ausgehöhlt wird. Und es gibt ja sämtliche Berichte darüber, dass wenn das wirklich passiert, dass es verdammt schwer ist, da wieder zurückzukehren. Denn wenn unter einem demokratischen Mantel ein totalitäres System entsteht nach und nach, dann haben wir ein gewaltiges Problem, weil dann kommt die Justiz wird dann mit reingenommen und wenn wir da dann sind, dann, ich glaube, dann sollten wir uns Podcasts anhören, wo man am besten, in welchem Land man am besten leben sollte.
Genau. Genau.
Und
Der Protest, der endet ja letztlich so, dass immer mehr aufspringen, weil es spektakulär ist, weil man
ja.
gleich mitfährt. Und letztlich so richtige demokratische Ziele hört man ja bei diesen Wählern nicht, sondern die sind nur verärgert.
Ja.
Und da spiegelt sich dann, was sich im Einzelnen jetzt so spiegelt, beim Protestwähler oder auch bei der Brutalität im Umgang über Handy oder Medien, ne, mit demütigenden Äußerungen. Da sieht man diese Kultur, die am Einzelnen im Handy sich abspielt, ja bis hinein in die Gremien und bis in den Bundestag. Wenn man manche Ausschnitte sieht, die Bundestagspräsidentin, die bändigt da so eine Versammlung von Menschen, die sich auseinandersetzen, wie so eine pubertierende Gymnasialklasse mit ihrer jungen Lehrerin, ne? Weil
Ja.
da auch ständig so, das ist richtig so auch aggressionsgeprägt, also oft keine sachliche Diskussion, sondern es ist so auch schon vom Gesicht her schon. Ne? Und da muss man sagen, da schaut jetzt das ganze Land zu und wie bildet sich der Bürger dann eine Meinung?
Ja, es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass wir in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo wir so viel wissen über, ja, über Selbstreflexion und über Kausalzusammenhänge zwischen Aktio und Reaktio, dass wir immer noch so unreflektierte Menschen da sitzen haben, die einfach sich von Emotionen so leiten lassen, wo ich einfach sage, boah, mal einen Moment atmen, mal einen Moment denken, mal einen Moment überlegen, kreiert es hier, was kreiert denn das, wenn ich auf diese Art und Weise antworte oder wenn ich da so einsteige? Und
Ja.
das erstaunt mich und schockt mich zugleich, dass wir das immer noch erleben müssen. Ich meine, dass das, weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren so war, das kennen wir alle, ja, diese Wutreden und all das, aber dass es eigentlich noch viel schlimmer wird und vor allem aber auch wirklich so richtig unter die Gürtellinie geht, was soll das?
Ja gut, früher war auch politisches Ringen, ne? Also es ist ja schon länger her, aber ein Franz Josef Strauß, der konnte auch mal durchaus auch verletzend sein, aber es war irgendwie schon noch eine kultivierte Diskussion. Und man hat heute auch immer so den Eindruck, dass jemand dann im Internet irgendwelche Sünden von jemandem zusammensucht
Ja.
und mit denen dann auf jemanden losgeht, ohne dass man jetzt das eigentliche Ziel für unser ganzes Land im Auge hat. Und gerade vor Wahlen steigt ja das Aufdecken von Plagiaten in Doktorarbeiten und wo früher irgendjemand mal etwas verbrochen hat. Das mag auch schon immer so sein, aber es wird uns halt heute auch sofort bekannt.
Ja.
Und das ist halt was, was letztlich nicht dem allgemeinen Fortkommen dient. Ne?
Ja, und auch, also finde ich total gut, was du da sagst, weil dieses Aufwiegen von Dingen, die ein anderer falsch macht, also das ist so ego-getrieben zum einen und zum anderen, aber auch, also wo wollen wir denn da gemeinsam an einer Lösung arbeiten, anstatt uns gegenseitig irgendwelche Dinge an den Kopf zu werfen? Also ich mag es kurz sagen, weil ich finde, Musik ist immer so ein extremes Mittel gewesen in all den Jahren, also über Generationen hinweg, die immer wieder versucht hat, auch Kulturen zusammenzuhalten. Also hier denken wir mal zurück an dieses Lied We Are the World, We Are the Champ. Nee, wie war das hier mit Michael Jackson? Weißt du noch früher? Wie hieß denn das jetzt? We Are the World, We Are the Children. Doch, das war das, ne?
Ja,
Ja,
genau.
und jetzt kommt gerade wieder auf Vox jeden Dienstag, ich schaue das so gerne an, Sing Mein Song. Das ist quasi ein Format, wo verschiedene Musiker von anderen Interpreten Lieder singen. Und das ist so eine Conclusio von wirklich bekannten Sängern, die so zusammenstehen und sagen, wir haben eine Stimme, wir müssen was tun und wir können die Musik nutzen, um Menschen wieder zusammenzubringen, um zu erkennen, dass das Volk eins ist und egal wie viele Migranten oder wie viele Ausländer wir jetzt in unser Land reingelassen haben, wie wäre es denn, wenn wir die Türen wirklich aufmachen und zusammenstehen? Und das, weißt du, so diese Stimmen, die braucht es auch so sehr und ich finde, die hat es auch immer gebraucht, aber die sitzen halt einfach nicht in der Politik. Also die sind da nicht die Menschen, die wirklich vereinen wollen. Sondern da kämpft jeder für sich und seine Ideologie. So ist das doch. Und wo ist der Wunsch nach Verbindung? Wo ist der Wunsch nach Zusammenhalt? Wo ist der Wunsch nach ein Conclusio zu schaffen? Das habe ich aber auch noch nie gefunden in der Politik tatsächlich. Innerhalb von Parteien sicherlich schon, aber in der Gesamtheit ist doch das überhaupt nicht gewollt.
Ein großes Problem ist halt auch, dass man eine Meinung in den Medien hat zu etwas, die zur Partei passt. Ne? Also, dass man sich schwer tut, über die Parteigrenze hinweg zu argumentieren. Also der Fraktionszwang, ne? Dass man Schwierigkeiten hat, sich jetzt auch mal gegen die Meinung der eigenen Partei äußern zu dürfen, ohne Angst, dass man Wähler verliert, zum Beispiel. Das ist ja ein großer Druck, der auf den Politikern lastet, ne? Es immer der eigenen Partei recht zu machen und dann aber auch die Interessen des ganzen Landes zu vertreten. Bei Amerika hat man das ja auch über die ganze Zeit jetzt beobachten können, dass der Streit zwischen zwei praktisch in einer Pattsituation befindlichen Parteien, mehr sind ja nicht da, Republikaner und Demokraten, dass das politische Kämpfen gegeneinander eigentlich die eigentliche Regierungsaufgabe vernachlässigt und dass jeder
Ja.
versucht, dem anderen irgendein Vergehen nachzuweisen, diese wahnsinnige Affäre über sexuellen Missbrauch überdeckt eigentlich völlig die Regierungsgeschäfte, obwohl das ganz schrecklich ist. Aber die Zeit, die da investiert wird, wenn das über Jahre oder Monate geht, dann geht die eigentliche Aufgabenstellung verloren. Man ist in einer Pattsituation, in einem ständigen Streit, der verhindert, dass man noch zum Wohl des Landes arbeitet.
Ja, liest man Schriften darüber, warum diese Dinge so passieren, ist da ja unterstellt, wird ja eine klare Strategie unterstellt, nämlich die, dass man den Menschen, das Volk so gut ablenkt mit all diesen Dingen, dass die eigentlichen Dinge, die entschieden werden, so überdeckt sind von Skandalen, dass da sich überhaupt keiner mehr drüber aufregt. Da werden Verträge gemacht über Dinge, Frauen werden Rechte entzogen, keiner merkt's, weil das Skandalthema, das drüber liegt, viel größer ist als das, was da gerade passiert. Und ich weiß das auch nicht, aber ich mag schon gerne, dass dieser ganzen Machtstruktur unterstellen, dass das sehr wohl gewollt ist, dass wir alle schön beschäftigt sind, während große Dinge entschieden werden, die uns alle am Ende des Tages betreffen. Und da kann sich keiner drüber aufregen, weil sie einfach keiner mitbekommt. Die sind
Nein.
überdeckt.
befriedigt halt unsere Sensationsgier. Ne?
Ganz genau.
Und da wir ständig so ein sensationsschenkendes Gerät in der Hosentasche haben, das wir nutzen können. Ich meine, ich bin jetzt Rentner und habe Zeit und dann geht man auf Instagram und dann, wenn es diese spannenden Verläufe im Irankrieg zu sehen gibt, dann bleibt man auch manchmal über die Maße daran hängen, was einem auf die persönliche Stimmung schlägt, was aber
Ja.
letztlich keinen Sinn hat. Und
Nein.
wenn man uns beide jetzt anschaut, unser Themenwechsel von wie werden wir als Individuum gesund, von wie wird denn unser Staatsleben gesund oder wie wird denn unsere Weltsituation gesund, dann ist es gar nicht so weit voneinander entfernt. Denn wenn wir mit unserem Leben nicht zufrieden sind, dann können wir auch die Politik nicht so beeinflussen, dass sie konstruktiv handelt.
Ja.
Und jetzt sind wir ja auch praktisch ein Opfer dieser Thematik geworden, das Individuum mit seiner Selbstkritik kommt nicht so gut an im Podcast. Ne?
Nein, nein, nein,
Aber
nein.
die gegenwärtige Situation, die auch ja Sensationsgier befriedigt, so schrecklich wie ein Krieg ist, die kommt andererseits natürlich auch medial besser an.
Ja, bin ich total bei dir. Und gleichzeitig glaube ich, wir dürfen auch alles sein. Also es das heißt ja nicht, dass wir uns jetzt nur noch mit politischen Themen beschäftigen müssen, sondern ich glaube, es ist so wirklich so diese Frage der Einflussnahme. Also ich habe einen großen Bereich, in dem ich ganz viel Einfluss nehmen kann, nämlich auf meine Beziehungen und auf meine Art und Weise, wie ich mit meinem Alltag umgehe und was ich arbeite und was ich anderen Menschen Gutes tue oder wie ich mit anderen umgehe. Da haben wir eine enorme Einflussnahme drauf. Und das zeigt sich dann auch im Weltgeschehen letztendlich, wenn wir diese, ne, so sagt man ja auch, dass der Zellkern wird vom Milieu bestimmt. Ja, wenn wir den Zellkern wirklich klar halten und gut sind in uns selbst, in einem guten Zustand und für uns gut sorgen, also resilient sind, sagen wir es doch einfach so, dann können wir auch das Milieu um uns herum beeinflussen und das beeinflusst uns wieder. Und dann ist das eine Kettenreaktion. Und ich sage ja auch immer, dass neben der ganzen KI und neben der ganzen technischen Entwicklung, in der wir ja leben, Bewusstsein der Gegenpart dazu ist. Also das kann proportional zusammenwachsen. Und das ist eigentlich ein totaler Genius, wenn das proportional zusammenwächst. Und ich glaube, wir sind auch viele, die das verstanden haben. Und ich glaube, wir werden auch immer mehr, die das verstehen. Wir müssen uns halt eine Meinung bilden und wir dürfen uns nicht als Opfer dieser Situation der Politik fühlen oder der staatlichen Ordnung, Nichtordnung, auch so bezeichnen, sondern miteinander sprechen, in Austausch gehen und uns fragen, wie können wir das machen? Wie kann es gehen? Und dann können wir sehr wohl Einfluss nehmen. Ja, wenn Frauen immer mehr Rechte entzogen werden, das sehen wir auch in unserem Land, dass das passiert. Ja, Gesetze werden geändert. Das ist verdammt heftig. Also ich fühle mich da als Frau extrem mit betroffen. Und gleichzeitig bin ich nicht das Opfer dieser Entscheidungen. Aber was kann ich denn ganz konkret tun? Ich habe da gestern erst viele Gespräche drüber geführt. Was können wir als Frauen, also jetzt spreche ich dich natürlich nicht an, Thomas, aber wir haben sehr viele Hörerinnen, deswegen sage ich das einmal kurz. Was können wir Frauen ganz konkret tun, um uns diesem immer noch stärker werdenden Patriarchat, in dem wir einfach leben, auch unsere Stimme nicht zu verlieren. Und das ist ganz wichtig, dass wir da, wo wir arbeiten, da, wo wir leben, da, wo wir behandelt werden von Ärzten, egal wo wir auf die männliche Seite treffen, und Männer sind toll, ich finde Männer großartig, aber wir brauchen Dialog, wir brauchen Austausch und wir müssen den Mut haben, unsere Stimme zu haben. Und ich glaube, ganz viele Frauen haben oft keine Stimme, weil sie eben gelernt haben, ja, ich habe ja nichts zu sagen oder ich bin dumm oder ich weiß nicht, ich glaube, der andere weiß es dann doch besser. Und so, das ist halt einfach in uns Frauen drin. Und Männer tun sich nicht schwer, ihre Meinung zu sagen, haben sie sich noch nie. Und das ist so die Gegenbewegung, die es eben von innen heraus braucht. Das heißt, je selbstbewusster, je resilienter wir werden, als alle Menschen, egal ob Mann oder Frau, umso ja, stärker können wir auch Einfluss nehmen.
Naja, der Einfluss geht ja nicht nur von oben nach unten. Wir
Mm-mm.
tun ja immer so, wie wir werden regiert und es muss funktionieren. Und wir können sowieso nichts machen. Aber gerade in der jetzigen Situation, wo auch die Aggressivität untereinander, hat man schon das Gefühl zunimmt. Man hat auch das Gefühl im Straßenverkehr, dass auch die Angst, jemanden anderen zu verletzen, hat man oft das Gefühl, die besteht gar nicht mehr. Und in deinen Projekten spiegelt sich ja auch wieder, wenn man jetzt über Mann und Frau diskutiert und war jetzt im Selbstheiler. Und dann kann man ja mal über ein Vierteljahr lernen, also jetzt modern ausgedrückt, wie Frauen ticken sozusagen, ja? Und da so Frauen ihre Gefühle äußern. Und dann müssen wir Men's Only ausfallen lassen, weil keiner Zeit hat oder weil wir einfach zu wenige Männer sind, um ein Thema zu diskutieren, wie MeToo, ne?
Richtig.
Also man guckt sich das im Handy dauernd an, ne? Diese sensationellen Auseinandersetzungen, aber macht man jetzt so ein Zoom und da sollen mal ein paar mitmachen, ist gar nicht so einfach.
Ja,
Und
und
das
ich
ist das
finde, also
Problem, ne?
Thema war ja der Aufruf an die Männer, Männer, sagt doch mal was dazu, regt euch doch, wir wollen Wut auch von euch hören, darüber, wie mit Frauen umgegangen wird, weil keiner, also kein Mann, mit dem ich nahe zu tun habe, würde seiner Frau sowas antun. Die sind tolle Männer, das sind Männer, die in Beziehung sind. Ja, haben auch ihre Herausforderungen, das ist ja auch keine Frage, aber die schützen ihre Frauen, oder was heißt, Frauen brauchen auch gar keinen Schutz, das ist ja auch totaler Quatsch, sondern die sind einfach auf Augenhöhe miteinander. Aber das, was da passiert, mit diesen Deepfake-Skandalen, wo ich einfach sage, Mensch, Männer, macht doch mal die Klappe auf und sagt, was tut denn ihr Lanz, also ihr Geschlechtsgenossen da? Was soll das denn? Hört auf mit dem Scheiß. Ich finde, das brauchen wir Frauen auch mal, dass ihr einfach mal sagt, hört einfach auf. Was ist denn das?
Ja,
Also.
Grundlage ist schon mal, was ein bisschen verloren geht. Ne? Man verrennt sich so in Mann und Frau. Wenn man erstmal nur denkt, das sind beides einfach Menschen.
Ja.
Und wenn man davon ausgeht, wie behandelt man einen
Ja,
Menschen, dann
ja.
hebt sich ja schon vieles auf, wo man jetzt bei Mann und Frau vielleicht eine besondere Aufgabe hat, wie man sich da behandelt. Wenn man einfach erstmal denkt, jeder ist erstmal ein Mensch mit den gleichen Rechten, die jeder Mensch hat. Und wir haben das Thema ja schon öfter gestreift. Und es kommt ja auch immer wieder, wenn jetzt viele Frauen im Selbstheiler sind, dann spürt man ja, ne, dass auch eine große Problematik in jeder Partnerschaft liegt, wo man sich früher mal geliebt hat und wo jetzt auch immer mehr Probleme aufkommen. Und wenn man sich da auch sagt, naja, ich bin Mensch, der andere ist ein Mensch. Und wenn wir erstmal auf der Grundlage verfahren, dann kommt erstmal Mann und Frau ja sowieso später. Und dann fällt ja vieles, was jetzt als Nichtgleichberechtigung zwischen Mann und Frau diskutiert wird, das fällt ganz von selbst weg.
Ja, weil Mensch ist Mensch. Ja.
Genau. Aber bei Mann und Frau ist halt jetzt das Thema wird sehr stark so einseitig geführt. Also als Mann tut einem das oft ein bisschen leid, weil man gehemmt wird, wie man jetzt einer Frau begegnet oder wie man sie anspricht. Ob nicht schon, ne, ob eine Frau, wenn man ihr jetzt wie früher in den Mantel hilft oder die Tür aufhält, ob
Ja.
man die dann schon als schwach bewertet oder so, das wird manchmal so ein bisschen auch
Ja.
übertrieben, finde
Ja,
ich.
wird total schwierig, wo ich einfach sage, Mensch, also wo kommen wir denn da hin? Also, ja.
Und letztlich aus der Jahrtausende alten gewachsenen Rolle als Mann und Frau ist es natürlich auch schwierig rauszukommen. Und so in der Diskussion oft, also die Frau ist zum Beispiel in der Familie stark benachteiligt und überwiegend müssen immer noch die Frauen auch Pflege schultern. Erlebe ich halt auch, dass es trotzdem auch die viele Frauen als ihre althergebrachte Aufgabe ansehen.
Ja,
dass sie
klar.
das auch machen wollen, weil sie sich in der Rolle als Frau gut fühlen oder wenn sie es nicht tun, ein schlechtes Gewissen haben. Und die Frau, die im Beruf sehr erfolgreich ist, macht sich halt dann auch wieder Gedanken, hat sie genug Zeit für ihre Kinder? Und es sind dann so Konflikte, die verschwinden ja nicht einfach bei erfolgreichen Frauen, weil das hatten wir, glaube ich, in einem der letzten Podcasts. Es bleibt trotzdem ein Unterschied, denke ich. Ich bin keine Frau, aber ob ein Kind in mir gewachsen ist und ich habe es mit ziemlicher Anstrengung auf die Welt gebracht. Die Beziehung zu dem Kind und das Bedürfnis dafür zu sorgen, liegt wieder auf einer anderen Linie wie beim Mann. Weiß nicht, ob das altmodisch ist, aber.
Ich denke schon, dass es total altmodisch ist, aber es ist, also altmodisch ist ja auch ein Begriff von Rollenzugehörigkeit. Und die Frage ist ja auch, wie definieren wir unsere Rollen auch in Zukunft? Und da passiert ja enorm viel. Also ich habe vor kurzem ein Gedankenmodell gehört, das hat mich total rausgehauen aus meiner Art zu denken. Ich mag es gern mit dir teilen. Und zwar, die Frage wurde gestellt von einer Österreicherin, Buchautorin, also Frauen, warum seid ihr eigentlich so deppert? So hat sie es wirklich gesagt. Und kriegt immer noch Kinder mit dem Mann, mit dem ihr in einer romantischen Beziehung leben wollt. So, und dann sagte sie weiter, denken wir doch einfach mal kurz darüber nach. Wenn wir die Beziehungen, die unser Leben schon Bestand haben, dafür nutzen würden, um Kinder zu bekommen, weil die Beziehungen werden vermutlich das ganze Leben Bestand haben, wie beste Freundin zum Beispiel, wenn wir mit diesen Menschen unsere Kinder aufziehen würden, dann wäre eine Aufzug, also diese Erziehungszeit, sagen wir mal bis 20, bis ein Kind wirklich so ist, dass man sagt, so jetzt kannst du dein eigenes Leben leben, 50 zu 50 verteilt, weil diese Diskussion würde überhaupt nicht entstehen, weil mit einem Mann, da musst du immer noch diskutieren. Wir sind immer noch nicht gesellschaftlich da angekommen, dass es selbstverständlich ist, dass man das sich teilt und zwar alles teilt, Haushalt, Erziehung, Beruf. Das wird dann einfach geteilt. Das wäre doch nur fair. Mit einer Freundin oder einem, ja, ich bleibe mal auf der weiblichen Seite, würde das überhaupt kein Thema sein. Also da würde jede Frau sofort sagen, ja klar, teilen wir das. Ist überhaupt kein, also darüber denkt doch keiner nicht mal nach, also keine Frau. Und ich fand das Modell so spannend, darüber nachzudenken. Wie cool ist das denn, wenn wir uns wirklich überlegen, komplett neue Erziehungsmodelle zu entwickeln in der Zukunft und dass dann einfach auch eine Beziehung bleiben kann, die ja schon genug Herausforderungen hat ohne Kinder, dann könnte das einfach parallel gehen und man teilt sich das wirklich auf. Also ich fand es super spannend.
Also wenn man jetzt schon ein bisschen älter ist und dann bringt man ja auch Familienmodell im Kopf oder Elternmodell mit. Und ich glaube auch in einem der letzten Podcasts hatte ich das schon mal so gesagt, es braucht halt auch Geduld, weil wir können ja nur so sein, in welcher Umgebung wir aufwachsen. Und jetzt mit den Jahren spürt man ja auch in allem, ob das jetzt Digitalisierung ist oder ob das menschliche Verhältnisse sind oder ob das zum Beispiel auch, wie heute in der Zeitung steht, der kirchliche Segen für gleichgeschlechtliche Ehepaare vom Kardinal Marx. Ich denke, es braucht auf der anderen Seite auch Geduld, weil die Entwicklung ist ja da. Aber bei Menschen ist es so, es muss eine Generation erst abgelaufen sein und dann kommt wieder eine neue, die in schon weiterentwickelten Umständen aufgewachsen ist und dann pflanzt sich das so langsam ein und dann entwickelt es. Wir haben immer den Drang, es in unserer Generation alles schon schaffen zu wollen. Wir brauchen wahrscheinlich auch ein bisschen Geduld, weil ja Menschen, die jetzt in einer, wie man so sagt, altmodisch herkömmlichen Familie aufgewachsen sind, gut, wo der Vater auch noch das Sagen hatte. Ich meine, ich komme aus einer Zeit, wo eine Frau nur den Beruf ergreifen durfte, wenn der Mann zugestimmt hat
Ja,
und,
ja.
ne, und wo die
Und es ist noch gar
sogenannte,
nicht so lange her.
genau, und wo die Erfüllung der sogenannten ehelichen Pflicht ein Muss war, ne?
Ja,
Heute
sexuelle
läuft es auch,
Verfügbarkeit war
läuft es
Must.
unter Vergewaltigung in der
Ja.
Ehe. Also die Entwicklungen, die sind ja da. Aber so Leute wie wir oder unsere Omas oder unsere Väter, wenn die sich verabschiedet haben aus diesem Leben, dann wird ja Platz. Und deswegen denke ich auch immer, wir müssen schon trotzdem auch ein bisschen Vertrauen in das haben, dass wir in dem, was wir jetzt unter vernünftigen Diskussionen und Streitereien letztlich produzieren, dass das nicht alles nur schlecht ist. Und
Und
dass die
auch.
Familie, die reguläre Familie mit Vater und Mutter und mit einem doch Vater, der der Chef ist, dass das jetzt das Bild für eine Keimzelle für unsere Menschheit auch in 2000 Jahren noch ist, das wäre ja arrogant, das zu sagen, ne? Also die Entwicklung ist ja da.
Ja, und auch der Gedanke, dass die ganze Bewusstseinsarbeit, die wir jetzt machen, Thomas, ich sage jetzt mal ganz bewusst wir, die ich sag mal alle so bei mir sind ja alle so Ü40, so kann man das ja fast sagen. Also ich habe schon auch mal ein paar jüngere Kundinnen oder Kunden, oder Klienten, aber der Gros der meiner Kunden ist über 40. Und das hat ja eine Auswirkung. Also wenn wir uns alle freisetzen, wenn wir uns alle emotional herstellen, also im Sinne von, wir lösen Dinge auf, die uns belastet haben. Wir gehen anders mit uns und anderen um. Wir verzeihen oder versöhnen das, was in der Vergangenheit passiert ist, sodass wir jetzt viel freier leben können. Das hat ja eine Auswirkung auf die Generation vorher. Die sehen das ja. Also die lernen davon ja. So diese harte Arbeit, die wir da machen, das muss ja irgendeine Veränderung dann auch herstellen am Ende des Tages, die wir dann in 20, 30 Jahren beobachten können. Oder in 40 Jahren. Also je nachdem, wie lange wir auf diesem Erdball noch sein können, Thomas. Und um das beobachten zu können, wie verändert sich das? Und ich merke, ich höre mir sehr viel an und ich schaue wirklich in viele Genres so rein und in verschiedene Meinungsforen. Und finde das hochgradig spannend, wie wir uns zum Thema Familie, Frau sein auch entwickeln können, wenn wir natürlich eine demokratische Ordnung haben, in der wir das auch können. Und deswegen nochmal mein Appell daran, wie essentiell und wichtig das ist, dass unsere demokratische Ordnung bestehen bleibt in diesem Land. Sonst wird es wirklich schwierig. Also, ich mag es nochmal aufmachen, das Thema. Denn wenn wir. Weil das passt jetzt so zusammen. Wenn wir unsere Freiheit, die wir uns so hart erarbeitet haben, als Menschheit, in unserer Meinungsbildung, in unserem Jobwahl, in unserem Partnerwahl, in unserer Freiheit, wo wir leben wollen, das ist ja unfassbar frei, wie wir unser Leben gestalten können. Und diese Freiheit ist uns selbstverständlich. In einer gewissen Weise, wenn wir aber auf viele andere Länder gucken, sehen wir sehr wohl, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, sondern ein erarbeitetes System, das auch Arbeit braucht, damit es erhalten bleibt. Und wenn wir totalitäre Veränderungen zulassen, gesellschaftlich, in unserem Land, da spreche ich jetzt mal wirklich nur von unserem Land, dann was passiert denn dann? Dann wird das Bild, das die Norm ist, wieder glorifiziert. Und das, was nicht der Norm entspricht, wird aussortiert. Das ist das, was wir alle kennen von totalitären Systemen. Und dann wird es saugefährlich, weil dann tut dem Deutschen passiert ja erstmal nichts, der verheiratet ist und Kinder hat. Aber die Ausländer merken das gewaltig. Die Schwulen merken das, die lesbischen Menschen, die queeren Menschen, alle die eben ich sage jetzt ganz bestimmt nicht am Rand der Gesellschaft stehen, sondern die halt anders sind, die sich in ihrem Leben halt in eine andere Form entwickelt haben. Die merken das ganz gewaltig und wir Frauen merken das auch ganz gewaltig. Und da müssen wir dagegen lenken, indem wir aufzeigen, hey, was passiert denn, wenn du jetzt aus Revoluzzer-Energie die AfD wählst? Weil dahin steuern wir uns dann ganz bewusst. Wir verlieren Freiheiten, die wir uns hart erarbeitet haben. Und der nächste Schritt in unserer Gesellschaft darf in meinen Augen nicht sein, dass wir uns rückwärts entwickeln, sondern dass wir weitergehen, dass wir das, was wir haben, behalten und noch viel mehr draus machen. Und das liegt an jedem Einzelnen selbst. Das ist eine Aufgabe, die wir alle zu bewältigen haben, in meinen Augen.
Da sind wir jetzt genau auf dem richtigen Vergleich. Wir haben immer das Gefühl bei uns in unserem Land, Es läuft alles schlecht und es wird immer schlimmer. Aber der Vergleich mit anderen Ländern, wenn man wirklich in die Zeitung schaut, gerade bei dem Thema, was wir jetzt machen, wir sind ja bei den Themen wie Frauengleichberechtigung oder auch Mitspracherecht, überhaupt bürgerliche Freiheit, Schutz, des Besitzes, des Allgemeinguts, Schutz der persönlichen Sphäre, Datenschutz. Wir sind ja an der
Krankenkassensystem, auch
Spitze.
wenn es bröckelt, aber auch das
Ja,
ist immer noch eine
wir
große
sind ja an
Sicherheit.
der Spitze. Aber wir meinen immer, was wir haben, muss woanders auch gleich so sein. Dann stoßen wir auf kulturelle Unterschiede, von denen wir früher getrennt waren, weil sich das nicht auswirken konnte, weil einfach die Menschen in der Globalisierung sich jetzt mit ihren kulturellen Vorstellungen auch verbreiten können. Und meine, ich stelle mir oft vor, ein Mensch übers Mittelmeer ist geflohen und der kommt hierher und kommt in einen 2000 Quadratmeter großen deutschen Supermarkt. Was mag das für ein Erlebnis sein, ne? Der muss erschlagen sein. Und wenn der jetzt noch eine Familie zu Hause hat, der ja vielleicht noch Geld schickt, weil die schlecht leben, dann ist es da kulturelle Diskrepanz, die so jemanden aufgeht, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Und so ist es ja auch mit vielen politischen Zielen. Und wenn man jetzt nach Amerika schaut, so das Mutterland der Demokratie und der Gleichberechtigung und wie man einen Staat aus 50 Staaten, der über mehrere Zeitzonen geht, über so viele Jahre zusammenhalten kann. Und dann passiert jetzt sowas wie heute, wo in einem Dauerstreit, wo letztlich auch aus Wahlen Mächtige resultieren, die in diesem Amt sehr ungünstig positioniert sind, wie eine Demokratie dann wieder rückwärts geht. Ne? Und
Ja.
wie ich Kind war, oder als Student, man musste auf seinem Lebenslauf stehen haben, dass man mal ein paar Monate in den Staaten war. Das war eine Karrieregarantie, ne? Wenn
Boah.
man in einer amerikanischen Universität war und wenn es nur ein paar Monate war. Und das ist ja etwas, was jetzt mit Erschrecken eigentlich rückwärts geht. Also Demokratie kann sich auch wieder runterwirtschaften. Und dahinter steckt die unheimliche Macht von großen Konzernen, von denen praktisch dann auch wieder die Regierenden abhängig werden in ihren Entscheidungen. Und dann geht es verloren. Und letztlich, wenn deine Projekte mühen sich, dass wir als Menschen erstmal mit uns zufrieden sind. Und da liegt eigentlich schon mal die Keimzelle, dass wir noch oben hin auch als Wähler, was ja eine enorm große Verantwortung ist, wessen sich ja niemand bewusst ist. Es geht ja nur, wenn ich nicht hingehe, macht es nichts. Aber wenn
Ja.
keiner denkt, ich gehe nicht hin, ne, das ist wie früher der Ausdruck in den 68ern, stellt euch vor, es ist Krieg und es geht keiner hin.
Ja, genau so.
Es ist Macht, ne? Ja.
Richtig.
Und dessen müssen wir uns wieder bewusst werden.
Und es geht ja noch weiter. Also, wenn wir brauchen ja resiliente Menschen, damit wir stark genug sind, auch als Gemeinschaft, Veränderungen also möglich zu machen. Wenn jemand die ganze Zeit nur mit sich selbst beschäftigt ist und Depressionen hat und in seinen eigenen Ängsten hängt, dann kann er nicht viel beitragen. Und das meine ich überhaupt nicht wertend, sondern das meine ich einfach ganz, ganz praktisch gesehen. Das heißt, wir müssen uns auf unsere Füße stellen. Jeder hat diese Aufgabe, dass er sich in sich und in seinem eigenen kleinen Universum herstellt. Wir brauchen, das ist auch ein Stück weit wie eine Armee, die wir auch aufstellen. Das ist wichtig. Und das ist eben die Armee des Friedens und der Liebe, die wir da brauchen. Und wer das in sich noch nicht gefunden hat, weil er halt mit seiner Familiengeschichte und mit den Dingen, die er erlebt hat und vielleicht auch Traumata erlebt hat, die nicht verarbeitet sind, der kann sich da nicht hinstellen und mitkämpfen. Weil er viel zu sehr beschäftigt ist mit seiner eigenen Geschichte noch. Und das ist wichtig, dass wir das aufhören, dass wir das lernen. Ja, okay, ich habe das jetzt, ich kann das jetzt und jetzt kann ich über den Tellerrand drüber schauen. Das hört ja
Ja,
nicht
sich aus
auf.
solchen Situationen befreit zu haben, das Das gibt ja auch dann Einblick, was kann denn eigentlich passieren mit mir, wenn ich mit mir nicht richtig umgehe? Was heißt, was ist ein Burnout, ne?
Ja.
Und man hat ja heute auch das Gefühl, dass auch bei den Führungskräften, ob das in Firmen ist oder auch in der Politik, dass Menschen gerade durch diese individuelle Aggression, die über die Medien dann auf die einprasselt, dass Menschen auch in solchen Positionen immer öfter psychisch aufgerieben werden, ne? Dass sie aufgeben müssen, was man früher eigentlich bei einem Politiker nie
Nie,
hätte
nee, für möglich
vorstellen.
gehalten hätte.
Ja, und
Ja.
jetzt kommt es vor bei Bürgermeistern, ne? Weil die
Ja.
so unter Druck stehen, wenn die irgendwo ein Kanalisationsloch baggern, dann kommen drei Bürgerinitiativen und wollen jetzt Rechtfertigung. Warum macht der das? Und da geht auch das Verlangen nach persönlichem Recht ufert danach in einem gewissen individuellen Egoismus. Man denkt nicht mehr im Sinne der Gemeinschaft oder ich muss auch mal zurückstehen. Und wenn jetzt gerade vor meiner Tür ein Loch gemacht wird, muss ich halt den Dreck auch ein bisschen aushalten, wenn ich ein Internetkabel haben will.
Ja,
Das ist
richtig, so
einfach
ist das.
schwierig, ja.
Ja.
Und wir sind jetzt, glaube ich, in einer Phase, wo wir es persönlich merken und was vielleicht danach wieder eher die Gedanken in die Richtung lenken. Ne? An der Zapfsäule geht es jetzt schon langsam an, dass wir persönlich betroffen sind, dass wir nicht
Ja.
mehr sagen können, das geht mich alles nichts an.
Und diese Überreizung unserer kollektiven Nervensysteme, die
Ja.
wird immer größer. Und
Ja.
deswegen müssen wir gegenregulieren. Und
Ja.
wer das nicht tut, belastet ja nicht nur sich selbst, seine Beziehung und sein ganzes Leben, sondern auch unser Krankenkassensystem. Es wird
Ja.
alles unfassbar belastet, wenn diese
Ja.
Eigenverantwortung nicht erkannt wird.
Ja.
Und das meine ich überhaupt nicht angreifend, weil es gibt so viele Menschen, die wirklich dringend Hilfe brauchen und die sollen bitte auch diese Hilfe bekommen. Dafür ist zu sorgen, dass man schnellstmöglich auch in Therapie kommen kann, wenn man Unterstützung braucht. Aber wisst ihr, bevor wir alle oder also wirklich mal an alle Hörer da draußen, die das jetzt hören, und Hörerinnen, bevor wir merken, wir steuern in einen totalen Erschöpfungszustand, bevor wir merken, boah, wenn ich jetzt hier so weitermache, dann kann ich bald nicht mehr. Da kann man gegensteuern. Und dafür gibt es Menschen wie mich, die da ganz klare Antworten haben. Und das ist ein Training und das ist auch nicht, es ist anstrengend, ja, weil das ist einfach was anderes. Da muss man schon wirklich auch wach sein und dabei bleiben. Aber danach, was man danach bekommt, ist einfach so wertvoll, weil man resilienter wird, weil man widerstandsfähiger wird, weil man das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden lernt, weil man in sich wieder verankert ist. Und das ist in meinen Augen die größte Kraft, die wir jetzt aufbauen müssen und können.
Ja, und dann erübrigt sich ja auch vieles wieder, was wir vorhin gesagt haben, zwischen
Richtig.
Mann und Frau. Ne? Wir sind
Ja.
einfach wieder ein Mensch, der zugibt, dass er Schwächen hat, aber der halt manchmal auch was hergeben muss. Ne? Und wenn wir
Richtig.
jetzt irgendwie hergeben müssen, auch von unserem Lebensstandard, es wird wahrscheinlich nicht anders gehen. Und global gesehen, ne, wir können zwar uns verbreiten, wir können unsere Geschäftstätigkeit über die ganze Welt verbreiten, aber wir sitzen auf dieser Kugel, die da durch das Weltall fliegt. Wir können da nicht weg, ne? Und wenn wir das kaputt machen, dann sitzen wir da drauf und können nicht weg, ne? Und dem All da draußen, wo die Amerikaner gerade wieder waren, dem ist das völlig egal, ne? Ob diese Kugel bewohnt ist oder nicht, ne?
Ja, ganz genau.
War ja milliardenöd und leer.
Ja.
Das kommt wahrscheinlich auch wieder und da kommt man so ein bisschen auf seine Kleinheit. Ne? Wir halten uns immer für den Nabel der Welt, aber wenn wir nicht alle zusammenhalten, egal wo wir leben, wohnen, Familie, Partnerschaft, wenn wir nicht in erster Linie zusammenhalten, dann werden wir auf dieser Kugel langfristig
Nicht
nicht wohnen.
existieren.
Ja.
Ja, richtig.
Jetzt sind wir ganz schön abgeglitten in die ganze Problematik.
Findest du?
Ja.
Wieso findest du,
Der
dass wir abgeglitten sind?
von unserer individuellen Diskussion über den einzelnen Menschen und seine Probleme. Ne? Aber es ist eine Grundlage für dieses, was wir jetzt heute diskutiert haben. Ne? Unten fängt es an. Und
Richtig.
dann
Und Und alles gehört zusammen. Ich glaube, das ist viel näher beieinander, als wir manchmal glauben.
Ja.
Ja, alles hat eine Einwirkung oder Auswirkung aufs andere. Und das ist so wichtig zu erkennen. Und dann kann man im Prinzip, wenn man will, über jedes Thema sprechen und immer wieder zurückkehren an den gleichen Punkt, nämlich was es bedeutet, mit sich selbst im Frieden zu leben. Ich glaube, es ist die Kernzelle unseres menschlichen Seins und auch der größte Wunsch unseres menschlichen Seins, dass wir im Frieden miteinander sind. Auch wenn
Ja,
unsere
ich meine,
Ehe.
wir sind ja über Jahrtausende gewachsen, ne? Selbst,
Ja.
dass es uns gibt, ist ja irgendwie so also ungeheuerlich, ne?
Ja, ein einziges Wunder,
Und
dass wir noch da sind und uns noch nicht alle die Köpfe
wenn
eingeschlagen haben.
man jetzt Medizin gemacht hat und meine, wenn man sich nur mit dem Gehirn beschäftigt, ne? Was das für ein Organ ist, ne? Wir sollten eigentlich schon vorsichtig sein, dass wir unsere innersten Gedanken und unsere innersten Gefühle und das, was wertvoll ist, was jeder Mensch in sich trägt, das sollten wir nicht einem Algorithmus ausliefern, also nach außen geben. Man gibt vielleicht, wenn man das falsch versteht, seine eigene Individualität und Persönlichkeit, also das, was jeder Mensch selber ist, ne, das geht ja schon beim Fingerabdruck los, deswegen kann man ihn ja in der Kriminalistik benutzen. Und so ist es auch mit jedem Menschen einzeln. Also der Wert eines einzelnen Menschen mit seinen Gefühlen, den sollte man nicht algorithmisch weitergeben, denn das System gibt ja nur das Preis, was ich reingegeben habe. Und wenn ich innerste Gefühle einem System ausliefere, von dem ich nicht weiß, ob es geknackt werden kann, dann ist da Vorsicht geboten.
Ja, auch da gebe ich dir vollkommen recht.
Also jetzt im rein praktischen, ne, der Medizin, Computertomographie, 2 Millionen Schnitte und man will da in den Graustufen jetzt einen pathologischen Befund erkennen, wozu ein Mensch in 5 Tagen nicht in der Lage ist. Wenn man das nutzt, ist das ein spektakulärer Fortschritt.
Absolut,
Zum Beispiel,
ja.
ne? Aber das ist algorithmisch. Das hat jetzt nichts mit Sorgen, mit Gefühlen, mit Nöten, mit Aggression zu tun. Und wenn man sagt, man verliebt sich in einen Avatar oder man, weil der Computer jetzt die Gefühle, die ich ihm eingegeben habe, erwidert,
Ja, natürlich,
dann
kann ja
komme
nicht
ich ja
anders.
nicht aus einem Fühlen heraus.
Nein, nein, nein,
Und
nein,
ja,
nein.
er imitiert ja nur das, was ich ihm eingegeben habe, indem er es vielleicht noch mit anderen kombiniert. Und dann wird es ja schon wieder kritisch.
Ja, richtig, hochmanipulativ ist das.
Also wir dürfen es letztlich trotzdem nur als ein Hilfsmittel benutzen. Wir
Auch.
sollten und wir eigenverantwortlich abgeben.
Ja, die ist die wichtigste. Und das ist so, ne, wir sind mit unserem Fühlen und unserem Intellekt stehen wir da drüber. Und das sollte auch so bleiben. Und wir dürfen uns der KI gern bedienen. Die ist ja auch extrem unterstützend in ganz vielen Bereichen. Aber ersetzt werden kann der Mensch nicht. Nein.
Es ist halt jetzt unsere menschliche Gier nach Bequemlichkeiten. Und gerade im Ausbildungswesen, wenn geprüft werden muss, ob jemand in einem Beruf, in dem er eine große Verantwortung hat, befähigt ist, wenn wir nicht mehr sicher sein können, ob ihm das von einem Algorithmus eingesagt worden ist oder ob er selber sich erarbeitet, erlitten hat, was so im Studium auch ist.
Ja,
Dann
ja.
denke ich, leidet auch unsere ganze Qualifikation und menschliche Weiterentwicklung.
Ja, so ist es.
Wie gescheit natürlich ein Computer mal werden kann, das ist jetzt dahingestellt, aber Gefühle wie oder Seele oder Liebe oder so, ich glaube nicht, dass das über Algorithmen geht, ist zu individuell. Ja.
Thomas, ich danke dir für diesen Ausflug in Sphären, die wir uns vorher wahrscheinlich jetzt auch so nicht gedacht haben, wo wir heute landen. Alles hat begonnen mit deiner Vorlesung gestern.
Erst,
Und
wenn man kein
vielleicht.
Thema vorgibt, dann flottiert man so durch die Zeit, ne?
Ja, ganz genau.
Ja.
Und das ist ja auch die größte Kunst im menschlichen Sein in meinen Augen, sich nämlich treiben zu lassen und schauen, zu schauen, wenn man wirklich so den Raum öffnet und entspannt ist, wohin trägt uns das jetzt? Und nicht immer alles so steuern und nicht immer alles so vor planen, sondern vielleicht auch einfach mal schauen, wenn zwei Menschen ihre Herzen füreinander öffnen und ihren Geist aufmachen und dann zu schauen, was will dann fließen. Und das war jetzt ein wunderschönes Beispiel dafür, was dann passiert. Ich danke dir.
Da wird man auch mit dieser Welt auch ein bisschen optimistischer umgehen. Ne?
Auf jeden Fall. Ja,
Genau.
weil wir mit uns selbst hochgradig optimistisch umgehen dürfen. Das ist der Punkt. Ja. Was, wenn es uns allen möglich ist, ein richtig gutes Leben mit uns selbst zu führen, ohne Zweifel, ohne Sorgen, ohne diesen ganzen Scheiß an alten Gedanken. So, das ist einfach ein viel leichteres Leben und das wünsche ich uns allen.
Jetzt passt es genau zum Eingangssatz. Was ist da sonst noch drin?
Möglich. Was ist
Genau.
hier sonst noch möglich? Pass auf, ich lese das nochmal vor, jetzt zum
Ja,
Schluss. Ha?
ja,
Das
ja.
wäre doch jetzt, da machen wir jetzt die Folge rund. Ich muss nochmal Seite 20 öffnen. Kleinen Moment. Dogmatische Antworten, begrenzte Sichtweisen. Jemand sagt dir, dass es nur so oder so geht? Lächle und stelle die Frage, was ist hier sonst noch möglich? Diese Frage öffnet Räume, wo vorher Wände waren. Sie hebt dich über die Begrenzungen anderer hinaus. Du kannst sie laut aussprechen oder einfach innerlich stellen. Und plötzlich zeigt sich eine neue Tür, auch deinem Gegenüber. Denn wenn du dich ausdehnst, wenn du deine Barrieren senkst, dann kaufst du dich nicht mehr in die Begrenzungen anderer ein, sondern bleibst in der Weite deiner Möglichkeiten. Und das ist sehr ansteckend. In
Aber
diesem
das Buch
Sinne.
zeigt ja, was so aus einer langen und
Ja.
schweren Geburt letztlich werden kann. Ne? Man
Auf
muss halt
jeden Fall.
dranbleiben, ne? Man muss
Ja.
dranbleiben.
Ja, und das ist doch mit allem so. Also ich denke, alles, was also gut Ding muss Weile haben. Und dann ist irgendwann der Punkt gekommen und dann geht es ganz leicht. So war es mit dem Buch jetzt auch.
Genau.
Thomas, danke von ganzem Herzen. Sag deiner
Gerne.
Frau ganz liebe Grüße und ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen.
Gerne, sehr gerne.
Bis bald. Tschüss,
Tschüss.
Thomas. Und danke dir.